Willkommen bei Kathi, Kind und Köter, dem Podcast über das Leben mit Hund und Kind. Ich bin Kathi, Mama und Hundeliebhaberin. Und hier geht es um den Alltag zwischen Familienleben und Hundeerziehung, um Herausforderungen, schöne Momente und ein echtes Miteinander. Schön, dass du dabei bist. Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge. Ja, ich möchte heute mit euch über ein Thema sprechen, was mir schon länger auf der Seele brennt und mich auch tatsächlich mittlerweile schon ein bisschen belastet. Da geht es heute in dieser Episode um das Thema Hundeerziehung bzw. die Strategien und die Art und Weise, wie man seinen Hund erzieht. Erziehungsmaßnahmen, Korrekturen, wie das ja so im ganz modernen Munde heißt. Ja, über all diese Dinge möchte ich heute ein bisschen sprechen. Ich möchte nur von Anfang an einfach sagen, dass ich einfach nur von meinen Erfahrungen mit meinen Hunden sprechen kann, mit ein bisschen gesundem Menschenverstand trotzdem. Und möchte auch noch einmal betonen, dass meine Hunde von Anfang an bei mir waren, keinerlei schlechte Erfahrungen zu Menschen oder wie auch immer gehabt haben, sondern wirklich den normalen Prozess vom Welpenalter bis zum Pubertier und jetzt im Erwachsenenalter durchlebt haben. Weil ich finde schon, das muss man ein bisschen differenzieren jetzt, von welchen Art von Hund man jetzt gerade spricht. Ob das jetzt ein Hund ist, der jahrelang nur vom Menschen irgendwie verletzt worden ist, ganz schlimme Sachen erlebt hat, oder ob man von einem Welpen spricht oder von einem jetzt 2 Jahre alten altdeutscher Schäferhund, der gerade mitten in der Pubertät steckt. Das ist ja so. Im Prinzip bin ich der Meinung, jeder soll bitte machen, was er tun will mit seinem Hund. Jeder soll diese Strategien für sich finden, die passen und die dann funktionieren. Es ist ja einfach wichtig, dass sowohl der Mensch als auch der Hund keinen Schaden dabei nimmt. Um das geht's, dass man trotzdem irgendwie Spaß hat an der Hundeerziehung und dass man irgendwann langfristig zu seinem Ziel kommt. Egal um welches Thema es jetzt gerade speziell bei der Hundeerziehung geht jetzt zum Beispiel. Aber, und da sprich ich jetzt gleich direkt das Thema an, was mich am meisten eigentlich nervt. Ich habe jetzt schon das ein oder andere Mal wirklich gehört, ich bin ja in einer Martin-Rütter-Hundeschule. Es spielt ja jetzt keine Rolle, aber irgendwie schon, weil ich habe das jetzt tatsächlich schon ein paar Mal mitbekommen und um das geht es heute auch im eigentlichen Sinne, aus dem eigenen Umkreis, aber auch von eben anderen Hunde-Mensch-Teams aus der Hundeschule ist mir das schon irgendwie zugetragen worden, dass es oft heißt, bei Martin Rütter oder eben bei uns in der Hundeschule ist ja eh alles nur nett und da darf der Hund ja quasi eh machen, was er will und der Hund tanzt ja dort den Besitzern eh auf der Nase herum. Auch ich selber habe schon gehört, dass ich ja sehr nett zu Elsa bin. Und ich habe dazu wirklich jetzt einige Fragen. Also ich hoffe, es ist nicht falsch, nett zu seinem Hund zu sein. Aber ich denke, dass es darauf bezogen war, wie ich jetzt die Elsa erziehe oder wie ich in gewissen Situationen mit ihr umgehe. Und gleich vorneweg, ich möchte es jetzt nochmal betonen. Die Elsa wiegt mittlerweile fast 40 Kilo. Würde ich es zulassen, dass sie machen kann, was sie will, dass sie an der Leine gehen kann, wie sie will, dass sie auslöst, wann sie will und dass sie mir generell und sowieso auf der Nase herumtanzen kann, hätte ich, glaube ich, Stand heute ein ziemlich großes Problem. Es gibt tatsächlich einen riesen Unterschied zwischen konsequent sein und körperlich zu sein mit seinem Hund. Und ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich auch vorstellen, dass in den mittlerweile 2 Jahren mit der Elsa sehr viel passiert ist und dass ich auch schon herumtesten habe müssen, was wirkt, wie gehe ich, in welche Situation, was mache ich, wenn sie an der Leine zieht, was mache ich, wenn sie wieder einen Hund verböbelt und da auch schon herumprobiert habe und genauso an meine Grenzen gekommen bin, auch emotional und vor lauter Frust und Verzweiflung genauso an der Leine gerissen habe und sie angeschrien habe, weil ich nicht mehr gewusst habe, was ich tun soll. Aber jetzt kommen wir eben zum springenden Punkt, weil ich nicht gewusst habe, was ich tun soll und weil ich in der Situation mit der Elsa überfordert war, bin ich sehr wohl schon auch mal laut geworden. Hat es langfristig was gebracht, laut zu werden? Nein. Hat es was gebracht, sie an der Leine zurückzuziehen? Nein. Es hat nur in dieser Situation meinen Emotionen ein bisschen Platz gemacht, nämlich dass ich einfach das an ihr ausgelassen habe. Das war das Einzige und ist auch heute noch das Einzige, wenn ich mal lauter werde in gewissen Situationen, was es da tatsächlich bringt. Und natürlich, ich schimpfe jeden Tag mit meinen Hunden. Man lebt ja zusammen, das ist genauso wie auch mit Menschen. Irgendwann einmal, wenn man eine Diskussion hat oder irgendein Verhalten nicht gut findet, genauso wie bei Kindern, dann sagt man mal was in einem klaren Ton. Also das möchte ich jetzt auch schon mal betonen, weil es wird ja oft so hingestellt, wenn man in der Martin-Rütter-Hundeschule ist oder wenn man jetzt meinen Account verfolgt oder mich kennt oder wie immer, dass die Leute glauben, ich schimpfe nicht oder so. Nur weil ich eben in vielen Herangehensweisen darauf achte, eben nicht körperlich zu werden. Und mir das einfach wichtig ist, dass die Elsa aus freien Stücken etwas macht und lernt, aus freien Stücken etwas zu machen, anstatt dass ich sie eben herziehe, herhole oder festhalte oder anschreien muss. Ich finde, es fängt auch schon im Welpenalter an, sobald der Hund bei einem zu Hause einzieht. Dann fängt es an, das war bei der Elsa eben auch ganz, ganz extrem, das ist dieses Abschnappen und ganz viel das Maul und die Zähne verwenden im Spiel und auch generell den ganzen Tag. Also bei der Elsa war das sehr extrem ausgeprägt. Und ich habe da schon auch aus dem engen Familienkreis den Tipp bekommen, ja, da muss man den Hund hinunterdrücken am Boden oder eben Schnauzengriff etc. So Korrekturen machen, wie es auch die Mutterhündin machen will und machen würde. Das ist ganz schlimm, aber ja, ich habe das auch probiert und habe das auch gemacht, weil ich wirklich geglaubt habe, so wie es mir auch zugetragen worden ist, dass das genau das ist, was man in solchen Situationen auch macht. Gibt es einfach die zwei Arten von Menschen, was die Hundeerziehung betrifft, auch schon in dem Alter. Die, die sagen, das gehört zur Entwicklung dazu und da muss man jetzt dem Hund zeigen, wo die Grenzen sind oder eben, da muss man dann das und das machen. Oder es gibt dann die, die sagen, und da fängt es an, der Hund möchte der Boss sein und der Hund möchte dir nur am Schädel raufkacken und da musst du jetzt über dem Hund stehen und der Hund ist rotzefrech und da. Und ganz egal, zu welcher Sparte Mensch man da jetzt gehört, ich habe für mich einfach herausgefunden, dass es selten etwas bringt, dem Hund zu sagen, was er nicht tun soll, sondern dass es viel besser ist, dem Hund zu sagen, was er stattdessen tun soll. Und genau da anzusetzen, wenn der Hund es noch nicht weiß, was er stattdessen tun soll, dass er eben genau das zuerst einmal lernt. Und das ist oft eine richtige Zerreißprobe für uns Menschen. Das habe ich einfach jetzt in den 2 Jahren wirklich herausgefunden. Wir Menschen neigen dazu, dem Hund zu sagen, nein, 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 mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Und glaubt ihr, ich habe das bei der Elsa irgendwie anders gemacht? Nein, ich habe es auch gleich gemacht und gleich versucht und habe einfach gemerkt, okay, mit dem Schimpfen kann ich maximal jetzt die Situation ein bisschen auflösen oder die Situation vielleicht vorübergehend beenden, aber langfristig werden wir dann nicht zum Ziel kommen, weil sie ja dann nicht weiß, was sie sonst tun soll. Ein ganz banales Beispiel, ich möchte mit der Elsa gemeinsam durch unsere Gartentür hinausgehen und nicht von ihr hinausgezogen werden. Ich hätte jetzt von Anfang an die Tür aufmachen können und darauf warten können, dass sie schon vor mir hinausläuft und sie dann wieder zurückpfeifen können und schimpfen können. Oder ich lerne ihr ein Sitzbleib und ein Warten, bis ich die Tür aufgemacht habe, hinausgegangen bin und dann kann sie nachkommen. Das gleiche gilt für die Terrassentür, für die Haustür oder ein nächstes Beispiel. Ihr könnt mit der Elsa schimpfen, weil sie die ganze Zeit den Besuch anspringt, aber anstattdessen könnte ich davor aufbauen oder ihr lernen, dass sie anstattdessen den Besuch anzuspringen, auf ihre Decke gehen soll und dort warten lernen soll. Ihr könnt mit der Elsa schimpfen, wenn mir was zu essen runterfällt auf den Boden und sie sofort hinschnappt, um sich das zu holen. Oder ihr könnt ja einfach lernen, dass das nicht automatisch bedeutet, dass das etwas für sie ist. Und es liegt ja alles in meinen Händen und ich finde es irgendwie total unfair, wenn wir Besitzer gewisse Dinge vielleicht verabsäumen oder gerade noch dabei sind, mit unserem Hund gewisse Themen zu erarbeiten und nur weil es noch nicht klappt oder eben nicht geht mit meinem Hund, dass ich dann deswegen unfair werde und ihn immer nur ja, zurechtweise. Ja, und damit man eben zu so einem Alternativverhalten kommt mit seinem Hund, bedeutet es oft wirklich richtig, richtig Arbeit. Und man muss seinen Hund lesen lernen und wissen, wie weit kann man gehen. Und ich finde, es ist so wichtig, gerade in der Pubertät, dass man auch ein bisschen ja, einfühlsam mit seinem Hund umgeht. Ich weiß nicht, warum das immer so in aller Munde ist. Der Hund testet seine Grenzen und man muss sofort den Hund in seine richtigen Bahnen lenken. Also ich kann wirklich sagen von der Elsa, sie war sehr fordernd und ist nach wie vor eine sehr fordernde Hündin. Aber ich habe mir oft vor Augen gehalten, dass es ihr in dieser Situation, zum Beispiel schön an der Leine gehen oder Leinenführigkeit in gewissen Situationen, einfach gerade wirklich selber auch schwerfällt und dass sie gerade einen Stress hat und habe versucht, mich da irgendwie hineinzuversetzen, anstatt dass ich immer mehr verlange. Und Druck von meiner Seite hat bei der Elsa komplett das Gegenteil bewirkt, nämlich überhaupt keine Besserung. Egal ob im Training oder während dem Spazierengehen, wenn ich jetzt mit Druck irgendetwas durchsetzen möchte, das wird bei der Elsa nicht funktionieren, wenn sie es gerade in diesem Moment nicht schafft. Deswegen finde ich es nur fair, dass man auf dem Trainingsstand aufbauend von seinem eigenen Hund auch das Training aufbaut und auch in solche Situationen geht, wo man weiß, das kann der Hund noch schaffen. Das ist ja das Gleiche wie mit der Impulskontrolle. Möchte ich Impulskontrolle mit meinem Hund üben und man ist nur ziemlich am Anfang, werde ich eventuell nicht gleich mit schnell vorbeirollenden Bällen starten, sondern einmal mit einem Ball in der Hand oder einen Ball vorne hinlegen vor den Hund und sich dann kleinschrittig nach vorarbeiten. Weil dann hat der Hund ein positives Erlebnis, man selber ist irgendwie stolz auf den Hund und hat ein positives Erlebnis und man wird dann nicht einfach gleich mit rollenden und fliegenden Dingen starten und der Hund kann dann gar nicht sitzen bleiben, sondern steht die ganze Zeit wieder auf und man schimpft die ganze Zeit nur mit dem Hund und auch der Hund ist ja dann irgendwann einmal frustriert. Was mir da jetzt gerade wegen dem Schlüsselwort frustriert nur eingefallen ist. Ganz ein klassisches Beispiel. Bei Hundebegegnungen und auch generell im Training, egal ob spazieren gehen, am Hundeschuleplatz, zu Hause beim Training, immer lecker ist. Ich schleiche sie kontinuierlich bei gewissen Situationen aus. Also ich setze sie dann wirklich bei Dingen, die schon nebenher gehen, eigentlich so gut wie gar nicht mehr ein. Aber auch im Alltag, wenn mir was richtig gut gefällt von der Elsa, darf sie sich ein voll gutes Leckerli abholen. Und auch wenn es in der Situation nur Zurückhaltung war oder so, gerade jetzt, wenn ein Baby ist, zu Hause ist im Haushalt, finde ich das von mir aus auch fair der Elsa gegenüber, wenn sie irgendwas gut macht und sich von selber zurücknimmt, vielleicht gerade in einer sehr hektischen Situation, dann kriegt sie von mir mal ein Leckerli. Und ich habe Hundebegegnungen früher auch so aufgebaut, wie die Elsa jetzt noch nicht so weit war wie jetzt, dass ich einen Bogen um den anderen Hund gelaufen bin und die Elsa entweder mit Suchspielen mit dem Leckerli währenddessen abgelenkt habe oder abgesetzt habe und an unserem Aufmerksamkeitssignal aber auch mit einem Leckerli gearbeitet habe. Wo ist mir ganz oft untergekommen, das sei ja doch nur Ablenkung. Und die Elsa würde dann den anderen Hund gar nicht wahrnehmen können. Also beim ersten stimme ich irgendwie zu, ich habe die Elsa abgelenkt. Aber blöd ist sie auf gar keinen Fall, also auch ob einer gewissen Distanz oder schon wahrscheinlich weit, bevor ich gewisse Hunde überhaupt wahrgenommen habe, bin ich mir sicher, hat es die Elsa schon. Und ja, ich stehe dazu, dass ich die Elsa in dieser Situation abgelenkt habe, beziehungsweise wieso eigentlich abgelenkt, sondern ich habe mich in dieser Situation mit ihr beschäftigt, nämlich in Form von einem Suchspiel. Ist ja auch super für die Nase. Und ich war super happy, wenn die Elsa aktiv bei diesem Suchspiel mitgemacht hat. Es ist mir nämlich 10-mal lieber, dass wir uns gemeinsam beschäftigen, als dass sie irgendwie in die Leine springt, weil sie den Reiz, den Hund in dieser Situation nicht aushalten kann. Und sie hätte sich auch gegen Suchspiel entscheiden können, aber ich möchte gern für die Elsa spannender sein, cooler sein und es auch für sie lohnenswerter machen, wenn sie mit der Aufmerksamkeit bei mir bleibt, obwohl sie gerade irgendwie die Anspannung in sich hätte, diesen Hund zu verböbeln. Ja, wir üben heute noch bei Hundebegegnungen und ich setze sie heute noch in den meisten Fällen ab, außer die Distanz ist schon so passend, dass ich mir denke, wir schaffen das. Aber das ist mir wirklich 10-mal lieber, ich schaffe es langfristig, dass sie entspannen kann bei einer Hundebegegnung, dass wir wirklich positive Hundebegegnungen haben, dass wir uns währenddessen entweder miteinander beschäftigen oder dass sie es schafft, mit ihrer Aufmerksamkeit bei mir zu bleiben und dass ihr Stresslevel dann nicht mehr so hoch schießt. Ich glaube, wenn ich die ganze Zeit nur schimpfen würde oder sie fürs Pöbeln quasi bestrafen würde mit was auch immer, würde sich ja der Stress in ihr langfristig nicht ändern. Aber ja, wenn man irgendwie so durch die ganzen Social-Media-Plattformen schaut, da wird einem irgendwie schlecht und man weiß auch, woher die ganzen Meinungen kommen. Man muss dem Hund so und so und man muss das und das und Korrektur hin und Korrektur her. Also ganz ehrlich, ich kann mit der Elsa genauso arbeiten, mit der Elsa Themen erarbeiten, mit Sicherheit, mit dem gleichen Ergebnis, früher oder später, und das ohne körperlich zu werden. Also Entschuldigung, aber es ist für mich irgendwie banal, dass man überhaupt auf die Idee kommt, seinen eigenen Körper einsetzen zu müssen, damit der Hund das tut, was man von ihm möchte. Und nicht falsch verstehen. Wie gesagt, auch bei mir kommt Alleinenruck oder sonstiges einfach einmal vor, weil die Elsa einfach 40 Kilo hat und mir das irgendwann einmal auch reicht, natürlich, wenn sie dann noch ein 10. Mal noch immer an der Leine zieht oder wie immer, dass ich dann einmal an der Leine ziehe, aus dem Affekt heraus. Bringen tut's gar nichts. Aber das ist ja wirklich so als Erziehungsmethode wird das schon so angepriesen, diese Korrekturen und man da Achtung, Korrektur, ja, dann probiert man vielleicht einmal so Dinge aus, die man dann auf Social Media sieht, wenn man den Hund dann einen Rempler gibt, wenn er einen überholen will an der Leine oder so. Und was passiert dann? Natürlich im ersten Moment, das kennt der Hund nicht, bleibt er sicher bei Plex stehen oder kennt sich gerade nicht aus. Nur was tut man dann? Ist die Reizlage dann wieder so hoch und der Hund schafft es beim nächsten Mal wieder nicht leinenführig zu sein und man gibt ihm wieder einen Rempler und wieder einen Rempler, gewöhnt sich der Hund ja an diesen Rempler und was tut man dann? Dann wird aus dem Rempler ein Stoßen, dann wird aus dem Stoßen, also ihr wisst, was ich meine, man kommt dann von einem ins Tausendste und man löst ja dann nur das Symptom. Gerade in dieser Hinsicht. Man sagt dem Hund, geht's nicht vor. Aber mir ist ja viel lieber, ich arbeite mit der Elsa an der Leinenführigkeit im Gesamten. Und dann ist einmal ein Tag so richtig kacke. Ja, dann liegt's an mir. Ich muss es aussitzen. Ich muss es aushalten. Ich beende den Spaziergang. Oder wir machen eine ausgiebige Pause. Oder nur noch ein Suchspiel oder eine Ruheübung. Bevor es irgendwie kippt und ich und sie beide frustig werden. Nur wenn mich eins so richtig aggressiv macht und alle, die mich auf Instagram schon ein bisschen verfolgen, haben es vielleicht in dem einen oder anderen Post schon herausgehört, ist es der Begriff Positive Only. Ich möchte da jetzt kurz nochmal drauf eingehen. Was heißt das? Meine Hunde werden für alles nur belohnt und meine Hunde werden nur gestreichelt und betütelt und können sich aussuchen, was sie den ganzen Tag tun. Also nur weil ich nicht körperlich Dinge mit meinen Hunden austrage, bin ich positiv only oder positiv Petra. Team positiv Petra heißt das ja auf Instagram. Na, also bei uns gibt's so viele Regeln zu Hause. Meine Hunde müssen sich an so viele Regeln halten. Bei uns sind gewisse Dinge so strukturiert und so geregelt, aber wirklich, ich habe schon Fragen auf Instagram gekriegt, warum müssen meine Hunde in der und der Situation in einer Platzzuweisung bleiben? Ja, einfach, weil ich es gerade will. Und das habe ich mir aber mit meinen Hunden so erarbeitet, ohne körperlich zu sein mit ihnen. Weil es keinen Sinn macht. Es macht einfach keinen Sinn. Langfristig möchte ich ja, vielleicht dauert es länger, da gebe ich jetzt an jeden recht. Ich glaube schon, das hat auch damals mein Hundetrainer gesagt, wenn ich jetzt mit der Elsa so richtig mit einem scharfen Geschütz reinfahre oder keine Ahnung, wie man das früher alles so gemacht hat, mit Strom arbeite oder ja mit einem richtig wüden Halsband oder so, dass sie dann echt schnell das tut, was ich möchte, in gewissen Situationen. Nur was das mit der Bindung anrichtet und was das vielleicht auch mit der Elsa anrichten würde, davon einmal abgesehen. Also ja, vielleicht dauert es länger, aber mein Ziel ist es, dass man schwierige Situationen, eben wie jetzt zum Beispiel sehr aktuell, die Elsa hat gerade wieder sehr einen Jagdtrieb, sagen wir mal so, wenn sie ein Reh sieht, hätte ich gerne, und das ist mein Ziel, dass sie von selber sich umdreht, weil sie weiß, da hinten bei meinem Frauchen wartet was viel, viel Geileres auf mich. Genau das möchte ich mit der Elsa in vielen Situationen schaffen, dass ich weder eine Leine brauche, noch ein Schimpfen, noch eine Korrektur oder eine körperliche Maßregelung, wie das ja auch so nett heißt, sondern einfach, dass sie die Elsa freiwillig dafür entscheidet, mit mir mitzumachen. Da kann man keiner sagen, dass es mit der Bindung nicht irgendwas macht, wenn man seinen Hund körperlich zu gewissen Dingen zwingen muss. Ja, und ich bin mir auch dessen bewusst, dass Hunde genauso unterschiedlich sind wie wir Menschen. Aber Strenge und Konsequenz hat, finde ich, nichts mit Härte zu tun. Also es gibt zig andere Wege, seinen Hund zu gewissen Dingen zu bewegen oder ihn von Sachen abzuhalten, sei es jetzt draufspringen, an der Leine ziehen oder wie immer, ohne dass man dabei körperlich wird oder dem Hund sogar wehtut. Und ab und zu muss man da wirklich an sich selber arbeiten, glaube ich, dass man seine eigenen Erwartungen, gerade wenn der Hund in der Blüte vor der Pubertät ist, ein bisschen zurückschraubt und einfach annimmt, okay, das und das funktioniert jetzt gerade nicht. Und ich habe bei der Elsa auch lernen müssen, wie lange ist ihre Aufmerksamkeitsspanne, in welchem Radius bewegen wir uns da. Jetzt schon langsam wird es wirklich immer länger, das merke ich jetzt. Jetzt macht Hundeschule richtig Spaß mittlerweile. Auch Spaziergänge sind schon viel besser, auf eine lange Strecke auch gesehen. Aber früher war das echt so, die ersten 20 Minuten waren super und dann war Flop. Dann war es ein richtiger Flop. Und am Anfang habe ich dann so ein richtiges Hoch gehabt, ich war stolz und umso frustrierter war ich dann die anderen 25 Minuten vor der Stunde. Und hätte ich da dann immer mehr verlangt und immer mehr verlangt, umso frustrierter wäre ich ja geworden. Dann habe ich gelernt, okay, es geht gerade nicht mehr, also einen Gang runter. Ich mache mit irgendwas anderes, irgendwas Lustiges, Hauptsache ich beschäftige mich mit ihr und gut ist. Gestern haben wir erst wieder drüber geredet in der Hundeschule. Ich bin wirklich mit der Elsa die einzige mit einer Schäferhündin dort. Und auch die einzige mit so einem großen Hund oder so einer Rasse generell. Ansonsten sind da alles nur von Pudel über Labrador oder Golden Retriever. Aber man sieht dort einfach keine anderen Schäferhunde, keine anderen Rottweiler, verhältnismäßig wenig Border Collies, Australian Shepherds. Aber naja, ich habe jetzt da einfach ein bisschen was dazu gesagt. Ich bin einfach der Meinung, dass strenge Erziehung und Konsequenz absolut nichts mit Körperlichkeiten oder eigener Härte zu tun hat. Kann deswegen das Ganze mit dem Positive Only und bla, man muss der Boss vom Hund sein und das auch immer absolut nicht verstehen. Und ich würde mir einfach ab und zu mehr Empathie für den eigenen Hund wünschen. Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Weil so oft ist es, ja, das ist rotzefrech und das darf man sich nicht gefallen lassen und der Hund tanzt dir auf der Nase und da. Ja, sicher stimmt auch. Die Elsa hat natürlich auch oft getestet. Aber zu 80% möchte ich behaupten, war es in der Pubertät wirklich eine Situation, die sie gerade einfach nicht aushalten hat können und die ihr gerade einfach schwer gefallen ist. Und wenn man einen Schritt in die andere Richtung gemacht hat und ein bisschen auf die Bremse getreten ist, war sie plötzlich wieder mit der Aufmerksamkeit da. Sie war nicht von Grund auf einfach nur rotzefrech und einfach nur anstrengend und blöd, sondern selber überfordert und gestresst. Ja, das wollte ich mit euch teilen. Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Schreibt mir das gerne auf Instagram. Schreibt mir gerne eure Herausforderungen mit euren Hunden und wo ihr so richtig an eure Grenzen kommt. Bei uns ist es aktuell nur immer das Hütehundverhalten von der Elsa, wenn ich mit meinem Freund gemeinsam draußen bin. Sobald mein Freund weg ist oder außer Sichtweite ist, ist schon wieder Rambazamba. Das war schon zwischenzeitlich besser, jetzt ist es wieder schlechter. Ja, da bin ich sehr gespannt, was so eure Themen sind. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Tag. Tschüss!